Ja, Bruder Schwedhelm, jetzt darf ich Sie mal nach vorne bitten. Sie halten uns jetzt die Predigt. Und vielleicht so zwei, drei kurze Fragen an Sie. Schwedhelm, der Name ist 2019 bei uns so oft genannt worden wie wahrscheinlich nie irgendwo anders, also außer bei Ihnen in der Familie. Was haben Sie zu tun mit Godehard Schwedhelm, der 1932 bis 1934 hier das Mutterhaus gebaut hat?
Ja, ich bin einer seiner Söhne. Ich bin sein dritter Sohn. Und für mich ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, heute jetzt hier in diesem Saal zu sein, den er sich ausgedacht hat und den er so hat realisieren dürfen.
Ihr Vater hat mal gesagt, irgendwie oder soll mal gesagt haben, Elbingerode, das Diakonissenmutterhaus sei sein liebstes Kind. Haben Sie davon irgendwann mal was gehört? Hat er mal erzählt von der Zeit hier in Elbingerode? Oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Dieses Mutterhaus hat ihn wirklich sein Leben lang begleitet. Er hat sich eigentlich schon relativ früh, schon Anfang der 30er Jahre spezialisiert auf Krankenhaus und so ein Haus wie dieses Mutterhaus hier. Aber trotzdem war das etwas ganz Besonderes, weil er für ihn einfach gemerkt hat, dass er nicht nur als Architekt hier gefordert ist, sondern dass auch als Mensch, dass er hier ankommen kann und dass es hier mit Menschen zu tun hat, für die er bauen kann, mit Menschen, mit deren Tun und Zielen er sich wirklich identifizieren konnte.
Nun ist ja so eine Sache, ich kenne das ein kleines bisschen selber, wenn man immer nach dem Vater gefragt wird, aber wir würden gerne auch ein bisschen was von Ihnen noch hören. Was machen Sie gerade, wo kommen Sie her? Ihre Frau ist mit dabei. Vielleicht, dass Sie uns ein paar Sätze noch dazu zu Ihnen selber sagen.
Ja, also wir sind in München aufgewachsen, wo sich mein Vater nach dem Zweiten Weltkrieg niedergelassen hat. Wir waren 6 Kinder mit unserer Mutter zusammen, 2 Kinder aus früheren Ehen und von denen ich aber erst sehr spät erfahren habe. Und ich bin dann Pfarrer geworden und bin 2019 beim Jubiläumsjahr dann in Ruhestand gegangen und hatte die Möglichkeit, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das erste Mal nach Elbingerode zu kommen und habe da schon eben Begegnungen mit den Schwestern gehabt und war beeindruckt erstens von der Gastfreundschaft, die uns da wieder begegnet ist, von der Herzlichkeit, mit der wir empfangen worden sind, von der überwältigenden Fülle an guten Erinnerungen, die da waren an meinen Vater. Und das war für mich was ganz Besonderes, denn unser Verhältnis als Kinder zum Vater war nicht immer ganz einfach. Denn er war ein Workaholic, einer, der viel gearbeitet hat und wenig Zeit hatte und einfach auch schon ein bisschen zu alt gewesen ist, um sich von ganzem Herzen in so kleine Kinder, die viel, viel Krach gemacht haben, einfühlen zu können.
Sie sind Pfarrer der Bayerischen Landeskirche und als solcher jetzt im Ruhestand. Aber so glaube ich jetzt auch noch, gibt es Interessen, was Sie jetzt so in besonderer Weise im Ruhestand machen?
Also ich bin, die Situation in der Kirche ist, denke ich, in fast allen Landeskirchen ähnlich, dass die Pfarrer weniger werden, die Gemeinden größer, viele gehen in Ruhestand und von daher sind diejenigen Ruheständler, die noch Lust haben, was zu tun und sich einzubringen, die werden also noch mit Dankbarkeit angenommen und so bin ich eigentlich fast genauso viel an den Sonntagen unterwegs wie in alten Zeiten auch.
Und da freuen wir uns sehr, dass Sie heute hier sind bei uns und dass wir auf Ihre Predigt hören dürfen. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen jetzt auch für dieses Wort. Lassen Sie uns noch miteinander beten. Herr, wir danken dir ganz herzlich, dass du Bruder Schwedhelm hierher geführt hast. Wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt auf das Wort hören, was du durch ihn uns zu sagen hast. Amen.
Amen. Ja, Gott, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. Ich lese den Predigttext für den Sonntag Kantate, einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte aus dem Kapitel 17. Und da wird erzählt, der Apostel Paulus stand mitten in Athen auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen, habe eure Heiligtümer angesehen. Und ich fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der den Himmel, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, wo er doch selbst jedermann Leben und Atem und alles gibt. Seht, er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdkreis wohnen. Er ist es, der festgesetzt hat, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Er hat ihnen ins Herz gegeben, dass sie nach Gott suchen. Und die Menschen wollen ihn irgendwie fühlen und finden. Ja, er ist nicht ferne einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Schon einigen eurer Dichter haben gesagt, wir sind göttlichen Geschlechts. Und wenn wir nun göttlichen Geschlecht sind, wie könnten wir dann glauben, Gott sei den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern ähnlich oder gar gleich, die doch nur durch menschliche Kunst und Gedanken entstanden sind? Bis jetzt hat Gott über menschliche Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Denn er hat schon den Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und damit auch jeder Mann und jede Frau vertrauen kann, dass dieser Mann von Gott kommt, hat er ihn von den Toten auferweckt. Als die Griechen aber von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich etwas später wieder darüber reden hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich dem Paulus an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat von Athen, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Soweit dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Liebe Elbingerode Diakoniegemeinde, Paulus steht bei diesen Worten unseres Predigttextes auf einem belebten Marktplatz in einer Großstadt, umgeben von vielen Menschen, gelehrten Menschen, von Menschen, die es gewohnt waren, zu diskutieren, ihren Verstand zu brauchen, um die Welt zu analysieren und alles, wie die Welt so zusammenhängt. Paulus hat ihnen sicher auch eine Zeit lang schon zugehört, bevor er sich getraut hat, das Wort zu ergreifen. Und ich denke mir, es hat ihnen wahrscheinlich eine ganze Menge Mut gekostet, sich so einfach auf so einen fremden Marktplatz zu stellen und dort seinen Glauben zu bezeugen. Er wusste ja, das sind schlaue Leute, Leute, die schon oft und viel gedacht haben. Und jetzt kommt er, der Ausländer, daher und fängt an, in ihrer Sprache mit ihnen zu diskutieren. Auch ich bin heute ein bisschen aufgeregt, wenn ich jetzt hier bin. Und eigentlich, ja, ich bin ja auch wie der Apostel Paulus ein bisschen in der Fremde, weil ich hier noch nie einen Gottesdienst gefeiert habe und weil ich euch alle gar nicht kenne. Und trotzdem bin ich ja, wie ihr es schon mitbekommen habt, in zweifacher Art und Weise hier in meines Vaters Haus, weil mein leiblicher Vater dieses Haus erdacht und gebaut hat für die Diakonissen hier. Und ich bin in meines Vaters Haus, weil Gott, mein Vater, mir diesen Auftrag gegeben hat, mir diesen Beruf geschenkt hat, dass ich wie ihm dienen kann durch die Predigt, durch den Dienst als Pfarrer. Und weil ich in meines Vaters Haus bin, dann ist es ja auch klar, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht fürchten muss. Denn wer muss sich schon vor unserem himmlischen Vater fürchten? Und nicht nur durch die Jahreslosung und durch das Lied, das wir vorher gehört haben, wissen wir ja und hören wir immer wieder, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Und wer müsste sich denn vor einem barmherzigen Gott fürchten? Ganz egal, was in seinem Leben vorher gut oder schlecht gegangen ist, was geglückt oder was gescheitert ist. Fürchtet euch nicht, sagt uns dieser Gott immer wieder. Und mit dieser Botschaft geht der Apostel Paulus dorthin und spricht von seinem Glauben, von diesem unbekannten Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Fürchtet euch nicht, als mein Vater klein war, da war das noch keine Selbstverständlichkeit, sich nicht zu fürchten. Denn zu seiner Zeit waren Eltern noch unglaubliche Respektspersonen. Mein Vater hat noch davon erzählt, dass er seine Eltern mit sie angesprochen hat. Und sich zu fürchten war selbstverständlich, denn mit harter Hand wurde da relativ oft zugelangt. Mein Vater lernte Gehorsam. Und er lernte daneben auch, dass es etwas gibt, was offensichtlich unglaublich wichtig ist, nämlich die Kirche. Die Kirche war meiner Großmutter so wichtig, dass sich die Verwandten erzählt haben, dass sie mehr in der Kirche gewesen ist als zu Hause bei ihren 8 Kindern. Und das will schon was heißen. Und offensichtlich hinterließ das auch bei meinem Vater einen tiefen Eindruck. Wenn es eine Mutter gibt, die um des Glaubens willen die eigenen Kinder vernachlässigt, was natürlich für die Kinderseele schwer zu verkraften ist, dann muss da schon was ganz Wichtiges sein. Und er überlegte sich, wie kann ich selbst damit umgehen? Und so machte er sich auch auf die Suche. Auch ihm war es ins Herz gegeben, dass er Gott suchte und er wollte irgendwo fühlen und ihn finden. Und mein Vater suchte, das kann ich im Nachhinein und im Rückblick durchaus sagen, sein Leben lang. Er las viel, diskutierte, er setzte sich auseinander mit den Theologen unserer Zeit, was sie lehrten und schrieben, kam in Clinch mit der Kirche, trat aus und sagte, wenn der Hans Küng, der jetzt kürzlich gestorben ist, wenn der Papst würde, dann würde er sogar auch wieder eintreten. Und er diskutierte viel mit einem Freund, mit Herbert Haag, einem Theologieprofessor in der Schweiz. Und man merkte, es war ihm wirklich ein großes Anliegen. Für ihn war wichtig, dass Wort und Tat zusammenstimmten. Es musste passen, was da gesagt wurde. Er kam relativ selten zu mir. Ein so ein Augenblick war der Tag meiner Ordination. Und da hielt die Predigt der Kreisdekan, Kreisregionalbischof. Und nach diesem Gottesdienst war er dermaßen zornig und wütend über das Belanglose, was da gesagt worden war, dass er einfach 2 Stunden verschwunden war in einer ihm fremden Stadt und wir wussten nicht, wo er ist, einfach aus reinem Zorn über den fehlenden Zusammenhang zwischen Leben und Glauben, Wort und Tat. Ich bin mir sicher, auch für ihn wäre das heute ziemlich schwierig. Vielleicht wäre er sogar zornig über die Kirchenleitungen unserer Zeit, die sich in diesen Tagen oft so leicht, diesen Corona-Zeiten, so leicht Gottesdienste, den Trost der Gemeinschaft und das Singen der unserer Choräle wegnehmen haben lassen durch staatliche Verordnungen. Und ich weiß und bin sicher, Elbingerode war seit Lebens einfach seine Lieblingsbaustelle, weil er hier in den Diakonissen Frauen fand, Menschen fand, wo Glauben und Leben wirklich übereinstimmen, die den Glauben nicht nur mit Worten bekannten, sondern auch mit ihren Taten. In ihm leben, weben und sind wir. Und das fand er hier. Und das tat ihm gut. Wahrscheinlich sind auch heute hier unter uns Menschen, die so wie mein Vater oder wie die Athener auf der Suche waren nach dem höchsten Gott und nach einer Weise, wie dieser Gott am besten verehrt und angebetet werden kann. Und was Paulus uns mitgibt in seinem kurzen Bekenntnis, kann uns dabei helfen. Das erste ist, wenn Paulus sagt, Gott ist der Herr des Himmels und der Erde. Und wir sind seine Werke. Und als sein Werk wohnt sein Geist in uns und unter uns. Und sein Geist begegnet uns in allem. Und in allen Dingen, die uns begegnen, in allen Menschen, in jeder Handvoll Erde und sogar in jeder einzelnen Zecke, die uns manchmal ärgert, überall dort begegnet uns der Geist Gottes. Und so sollen wir mit allem, was uns begegnet, umgehen, ehrfurchtsvoll und dankbar. So als hätten wir in allem Gott selbst vor uns. Und wenn wir so mit unseren Begegnungen umgehen, macht das aus uns neue Menschen. Und das Zweite, Gott wohnt nicht in Tempeln, also auch nicht hier in diesem Saal. Aber ein Kind hat dann mal gesagt, Gott ist ja so ähnlich wie ein Arzt. Und auch wenn Gott hier nicht wohnt, so hat er doch zumindest hier seine Praxis. Eine seiner Praxen. Und wir dürfen hier zu ihm als Patienten kommen mit all unserem Leiden, mit all dem, was wir so mitbringen. Und wir dürfen ihm als unserem Arzt begegnen, wenn unsere Gedanken das zulassen. Er kann uns hier begegnen, aber auch irgendwo auf einer Autofahrt, vielleicht auch irgendwo in einer durchwachten Nacht, irgendwo im Gebet. Irgendwann, wenn uns die Sorgen nicht schlafen lassen, da kann er uns begegnen. Und das Dritte, wir müssen ihm nicht dienen. Gott braucht uns nicht. Und wir müssen ihn auch nicht suchen, denn er ist nicht weit weg, sondern er ist in uns. Wir sind Gottes Kinder. Aber, so wie es meinem Vater gut getan hat, kann es auch uns gut tun, wenn wir das, was wir glauben, auch umsetzen in unserem Leben. Unseren Mitmenschen kann es helfen, wenn sie spüren, da ist der Glaube und die Tat eine Sache. Wir leben das, was wir glauben. Wenn wir an einen barmherzigen Gott glauben, leben wir auch die Barmherzigkeit. Und wir opfern unsere Zeit und unsere Liebe diesem Gott und nicht den Göttern unserer Zeit, den Handys und dem Internet, dem Gesundheitsgott, dem Wohlstandsgott oder dem Urlaubsgott. Auch nicht dem Karrieregott und sei die Versuchung noch so groß, das höchste Amt zu ergattern. Unser Gott fordert nichts von uns. Er will nichts von uns. Er gibt sich uns ganz hin. Er ist die Hingabe an das Leben und an die Liebe selbst. Das macht er uns vor. Und so zeigt er uns viertens den Weg zum Leben. Nicht das Haschen nach Glück und Geld bringt Leben, sondern wenn wir uns hingeben, wenn wir uns der Aufgabe hingeben, wenn wir uns den Menschen hingeben, die uns anvertraut sind, wenn wir das, was wir tun, mit ganzem Herzen und mit ganzer Liebe, dann ist alles gut. Müssen wir jetzt umkehren? Umkehren, wie es der Apostel Paulus uns gesagt hat? Nicht, wenn wir wissen, uns darauf schon unser Leben gründen, dass wir dorthin einmal zurückkehren werden, wo wir auch hergekommen sind. Aus Gottes Schöpferkraft sind wir gekommen und zu dieser Schöpferkraft werden wir zurückkehren. Wir sind gemacht wie etwas, was Gott aus seinem großen Mantel herausgeschnitten hat und so sind wir in die Welt gekommen und dorthin werden wir einmal zurückgehen. Und wo der Osterglaube an die Auferstehung, an das Heimkehren zu Gott in uns lebt, fürchten wir uns auch nicht mehr. Nicht vor dem Scheitern und nicht vor dem Tod. Und wir folgen dem Auferstandenen. Ist das jetzt alles? Alles, was wir von Gott wissen können? Ganz sicher nicht. Denn Gott ist ja viel umfassender, viel größer als alles, was wir uns ausdenken können. An jeder Begegnung, in jedem Augenblick kann er uns Neues zu erfahren geben. In jedem Menschen, jeder Pflanze, jedem Tier, sogar in jedem Virus können wir noch Neues über Gott lernen. Auch aus anderen Religionen. Auch da liegt Wahrheit. Aber das, und da bin ich sicher, was Jesus und Paulus uns von Gott, dem lieben Vater im Himmel erzählen, das ist für uns, für unser menschliches Leben tatsächlich genug. Das ist alles, was wir für ein gelingendes und erfülltes Leben wissen und brauchen müssen. Und dieser Glaube prägt und verändert unser Leben. Er befreit uns von Ängsten. Er gibt uns neue Chancen nach dem Scheitern und macht uns glücklich, ja, selig. Und wenn ihr so in euch hineindenkt, dann spürt ihr, was ihr vielleicht eurem Glauben und der Begegnung mit glaubenden Menschen verdankt. Und sie spüren, wie wichtig es ist, dass ein Mensch eine Orientierung hat, dass der Mensch Gott im Blick hat, und dass sich durch den Glauben etwas Tröstliches anbietet, etwas, was uns Zukunft gibt, eine unglaublich reiche Zukunft. Und wir können dieses Geschenk des Glaubens mal in unsere Hände nehmen und darin wiegen und spüren, wie wertvoll es uns ist und wie sehr wir das für uns bewahren wollen, wie sehr wir daraus leben können. Zum Abschluss Der Apostel Paulus war kein großer Prediger. Und in Athen hatte er wenig Erfolg. Lass uns das nächste Mal ein andermal wieder davon hören. Das kann uns trösten, dass auch wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir mal jemand anderem von unserem eigenen Glauben, von dem, was wir mit Gott erlebt haben, erzählen und der andere nicht am nächsten Sonntag in die Kirche hüpft und nicht gleich sagt, oh, das muss ich auch mal probieren. Dann brauchen wir uns deswegen nicht entmutigen lassen, sondern wir können weiter für die Menschen beten, die uns ans Herz gelegt sind, unsere lieben Mitmenschen, die bucklige Verwandtschaft, für die leichten und die schweren Menschen, für die unangenehmen und die runden und vielleicht auch für all die Politiker, die jetzt so einen unangenehmen Job haben und mit denen wir uns innerlich auseinandersetzen. Denn eins ist sicher, Gott liebt uns und er liebt die anderen alle auch. Und das tut gut zu wissen. Und das lädt uns ein, genauso barmherzig zu sein, wie es unser himmlischer Vater ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir mit Vernunft begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in der Nachfolge Jesu Christi. Amen.